wie sehr Zeit und Raum zusammenhängen, ist mir bei der Arbeit an dieser Folge klar geworden. Die sprachlichen Bilder verrutschten ständig. Plötzlich sprach ich von Zeit, die immer geradeaus geht. Immer wieder geht es um Zeit, die einen Raum definiert. Und trotzdem soll es in dieser Folge nur um die Zeit gehen. Und damit herzlich willkommen zu Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Viktoria Meinschäfer und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. In jedem Bericht, in jedem Hörstück über die Zeit muss natürlich der Satz von Augustinus vorkommen. Auf die Frage, was also ist die Zeit, sagt der Kirchenvater: Wenn mich niemand darüber fragt, so weiß ich es. Wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht. Das mag Understatement sein, aber sicher nicht nur, denn Zeit richtig in Worte zu fassen, ist wirklich schwierig. Deshalb fangen wir heute mal ganz genau an, nämlich in der Physik. Professor Dr. Stefan Schiller ist Physiker und arbeitet im Institut für Experimentalphysik. Ich habe ihn gefragt, was die Zeit ist.
Zeit ist ein Evolutionsparameter. So würde ein Physiker die Zeit beschreiben. Das ist dieser Kleinbuchstabe T, eine unabhängige Variable, die kontinuierliche Werte annehmen kann, also beliebige Werte. Und es ist ein Evolutionsparameter. Dieser Parameter steckt in praktisch allen physikalischen Gleichungen drin.
Fließt die Zeit wirklich? Also hat sie einen Anfang und geht sie immer weiter, ich sag mal, geradeaus?
Im Moment fließt die Zeit, ja. Es wird diskutiert, ob die Zeit vielleicht körnig ist, also ob sie nicht kontinuierlich fließt, sondern kurzzeitig anhält und dann fließt und dann wieder anhält oder anhält, dann springt, also eher springt, also quantisiert, sich weiterentwickelt. Das wissen wir alles nicht. Der Anlass ist der, dass die Zeit einen Zusammenhang mit dem Ort auch hat. Ja, das ist die Einsteinsche Relativitätstheorie. Da gibt es das Raum-Zeit-Kontinuum und wir verstehen besser, was der Ort ist und was die Position von Körpern im Raum anbetrifft. Da wissen wir, da gibt es Unschärfen aufgrund der Quantenphysik. Und so stellt sich auch die Frage, ob es Unschärfen gibt in der Zeit. Ja? Und gibt es da irgendeine Form der Quantisierung, also der Stückelung der Zeit?
Also eine Stückelung unabhängig von der Einteilung in Tage, Stunden, Minuten, Sekunden?
Ja, die ist komplett künstlich. Das ist einfach ein Produkt des menschlichen Geistes. Das wird einfach aus Gründen der Handhabbarkeit gemacht. Also gibt es einen Anfang der Zeit in dem Modell des Big Bang? In der modernen Kosmologie könnte man argumentieren, dass es einen Anfang der Zeit gegeben hat. T gleich Null, sagen die Physiker dann. Da begann dieser Evolutionsparameter zu laufen. Aber wir wissen nicht, was vor dem Big Bang passiert ist. Auch da gibt es wieder Physiker, die sich überlegen, dass es eine Zeit vor dem Big Bang gab. Vielleicht gab es da ein anderes Universum, was in sich zusammengefallen ist und auf einen Punkt geschrumpft ist und dann neu geboren wurde.
Aber das finde ich spannend, weil so ein Urknall, der dauert ja auch eine Weile. Also es macht ja nicht Peng und dann ist alles da, sondern auch schon der Knall hat ja eine Zeit, die er in Anspruch nimmt.
Ja, also diese Evolution des Universums durch den Urknall war explosiv, zwar allerdings eine sehr kurze Zeit und dann war die Entwicklung etwas gemächlicher, das stimmt.
Was muss ich mir da unter einer kurzen Zeit vorstellen?
Ja, das sind Zeiten Milliardstel von Milliardstel von Milliardstel Sekunden. Also das ist wirklich enorm kurz. Und es scheint so zu sein, dass die Hypothese einer explosionsartigen Entwicklung beim Big Bang, also noch extremer als was man sich vorstellt, wenn man den Ausdruck Big Bang hört. Also es ist wesentlich explosiver als eine chemische Explosion oder eine Atombombenexplosion. Also wesentlich dynamischer, dass das stimmen könnte, weil man aus dieser Hypothese gewisse beobachtbare Signaturen ableiten kann, die man heute, also im Nachhall dieser Explosion, auch in der Tat im Universum beobachten kann.
Wenn Sie jetzt sagen, der Urknall Big Ben war so ganz, ganz kurz, also Millisekunden, Milliardstelsekunden, was auch immer. Das führt ja dann über zu Ihrem Forschungsgebiet. Sie beschäftigen sich ja mit hochpräziser Zeitmessung. Können Sie für einen Laien verständlich erklären, was das bedeutet?
Ja, also man sagt immer so schön, wir wissen nicht, was die Zeit ist, aber Physiker können sie extrem genau messen. Und hier will ich auch noch einwerfen, dass Physiker nicht die Zeit messen. Also sie können diesen Evolutionsparameter T seit dem Big Bang nicht mit besonders hoher Präzision messen, aber dennoch recht gut, sagen wir mal, denke mal auf 1% genau. Aber sie können Zeitintervalle sehr genau messen. Das ist also der Zeitintervall eine Sekunde oder eine Stunde. Solche Intervalle können sie sehr genau messen. Also auf, sagen wir mal, 18 Stellen genau. Eine Uhr ist letztendlich ein Zählgerät. Wir zählen, wie viele Schwingungen irgendein System absolviert. Ja, anschaulich ist es das Schwingung eines Pendels. Und wir zählen einfach 1, 2, 3 und so weiter. Und die Länge eines Zeitintervalls oder die Dauer eines Zeitintervalls ist einfach diese Anzahl von vollständigen Schwingungen. Wir kommen dort zu Zahlen, die schwer vorstellbar sind. Die heutige Zeiteinheit basiert auf einer bestimmten Art von Schwingungen eines ganz bestimmten Atoms. Und dieses schwingt etwa 9 Milliarden Mal in einer Sekunde. Wir arbeiten daran, eine Idee umzusetzen, die auf der Einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie basiert, die ja feststellt, wie auch schon die spezielle Relativitätstheorie von Einstein, dass die Zeit nichts Absolutes ist. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist einer der größten Beiträge, die die Physik in den letzten 150 Jahren geleistet hat, dass man festgestellt hat, dass die Zeit nicht absolut ist, dass die Zeit unterschiedlich fließt, für unterschiedliche Beobachter unterschiedlich fließt. Das hängt also davon ab, wie sich der Beobachter letztendlich bewegt, wie schnell er sich bewegt und wo er sich befindet. Und ein Beobachter ist im Blicke der Physik das gleiche wie eine Uhr. Wenn eine Uhr sich auf der Erdoberfläche befindet, also zum Beispiel hier in Düsseldorf, und wir haben eine gleich gebaute Uhr und betreiben sie auf einem Fernsehturm in 150 Metern Höhe, dann ticken diese Uhren für sich ganz normal. Allerdings beobachten wir, dass die Uhr auf dem Rheinturm schneller tickt als unsere Uhr hier auf Campushöhe.
Um wie viel unterschiedlich?
Das ist, da geht es wiederum in dem Fall um Zehntausendstel Milliardstel relativen Unterschied. Also es ist ein sehr geringer Unterschied, wenn wir über einen Unterschied in der Höhe von etwa 100 Metern sprechen.
Zeit läuft also nicht überall gleich, aber die Unterschiede sind nur mit sehr präzisen Messungen wahrzunehmen. Und ob die Zeit wirklich gleichmäßig fließt oder mit Knubbeln immer mal wieder springt, ist auch für die Wissenschaftler nicht ganz sicher. Besonders präzise war die Zeitmessung im Mittelalter dagegen nicht. Wie die Menschen damals die Zeit gemessen haben und wie sie sich selbst innerhalb der Zeit wahrgenommen haben, das habe ich mit Professor Dr. Eva Schlothäuber besprochen. Die Historikerin hat den Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität.
Also Uhren ist ja ein ganz spätes Phänomen. Das gibt es eigentlich erst so ab 1400 im römischen Deutschen Reich. Im Mittelalter war das unglaublich schwierig, denn Sie müssen sich vorstellen, man kann zwar die Zeit an einem Tag messen, zum Beispiel indem Sie eine Kerze abbrennen lassen oder Sand rieseln lassen als Sanduhr oder einen Schattenstab aufstellen, falls mal die Sonne scheint. Aber dann wissen Sie natürlich noch nicht, wie sich die Zeit, die Sie an einem Tag gemessen haben, verhält zu einem Jahr beispielsweise. Der große Unterschied zwischen dieser sozialen Zeit und der Zeitvorstellung, die wir heute haben, ist eigentlich die Schriftlichkeit. In dem Moment, wo Sie so etwas haben wie die Bibel oder andere Ursprungsgeschichten, die sozusagen schriftlich festgehalten sind, haben Sie einen Anfangspunkt. Das waren große, wichtige Kenntnisse, um das sozusagen sicher machen zu können. Und dann folgt dem auf den Versen die Schriftlichkeit, vor allen Dingen Beda Venerabilis in England, der eben im 9. Jahrhundert Tabellen ausarbeitet, wann in welchem Jahr das Osterfest zu feiern ist. Und damit muss er auch die Jahre zählen. Ne? Also nicht mehr wie es vorher Generationen oder römische Konsulatsdaten, sondern man beginnt die Jahre nach Christi Geburt zu zählen. Das kann man sehr schön an den mittelalterlichen Königsurkunden eigentlich ablesen, wie sie zunächst nur die von Pipin oder anderen, wie sie nur die Daten der Königsjahre angeben zunächst, also im dritten Jahr der Königsherrschaft. Aber dann setzt sich doch ganz langsam in den Urkunden durch die Zählweise, die abstraktere Zählweise seit Christi Geburt, die wir heute ja auch noch haben.
Wann setzt die sich durch?
Die setzt sich so im 10., 11. Jahrhundert in der Königskanzlei durch, im römisch-deutschen Reich. Mhm. Also es dauert wirklich sehr lange. Aber dann können Sie sich ja vorstellen, dass sozusagen das ins Bewusstsein übergeht. Ne? Jetzt leben wir im Jahr 1120 und das nächste Jahr wird das Jahr 1121 sein. Und so formt sich so etwas wie ein abstrakter Zeitraum, in dem wir leben und in dem wir uns verorten können. Und das war die Art und Weise der Kommunikation der Vormoderne. Also die Morgenläuten, die Läuten eben zur täglichen Messe, haben den Tag strukturiert. Und zwar waren die Stunden ungleich. Also man hatte 12 Stunden am Tag und 12 Stunden in der Nacht, aber es waren Lichtstunden. Das heißt, der Tag im Sommer war länger als der Tag im Winter.
Und dann dauerte eine Stunde fröhlich mal 75 Minuten.
Genau, eine Stunde dauerte länger. Und das Phänomen, was wir heute haben, dass wir die sogenannten gleichen Stunden haben, das kommt erst mit der schlagenden Uhr. Denn die schlagende Uhr konnte diese ungleichen Stunden der Taglänge nicht abbilden. Und dann hatte man den Spruch, jetzt schlägt's aber 13. Ach, weil dann der Lichttag nicht 12 Stunden hatte, sondern 13 Stunden hatte, weil man natürlich weil die Uhr nicht ungleich laufen konnte.
Ne? Ja.
Also die gesamte öffentliche Kommunikation lief über das Glockengeläut der Kirchen. Das hat den Tag strukturiert und es hat natürlich auch einen Gemeinschaftsraum der Zeit gegeben. Mhm. Ja, also zu dem Moment sozusagen steht man auf, zu dem Moment trifft man sich in der Kirche. Da gab es auch noch anderes Glockengeläut wie bei Sturm und Gefahr, bei Feuer. Das war sozusagen das Zeichensystem, mit dem man sich verständigt hat. Also wenn die Glöckner einigermaßen in der Zeit bleiben, ist natürlich dann doch ein übergreifendes Zeitsystem möglich. Genauso wie wenn sie Ostern im christlichen Europa zusammen feiern, entsteht dadurch auch ein Zeitraum. Und dieser Zeitraum, in dem wir leben, war eben ganz lange sozusagen durch christlich konnotiert. Das ist eben auch sehr wichtig, dass Zeit immer an soziale und religiöse Systeme gebunden ist. Da können wir nachher nochmal drüber reden. Aber auf alle Fälle hatte man in Stadt und Land dadurch einen übergreifenden Raum. Das ist ja vollkommen klar. Auch wenn natürlich die Mönche und Nonnen das anders empfunden haben, weil ihr Tag war durch die 7 Gebete strukturiert und war sozusagen besonders diszipliniert.
Mhm. Wie wurden denn Besuche geplant? Also wie wurde in die Zukunft geplant? Ich habe darüber nachgedacht, als ich Ihr aktuelles Buch gelesen habe. Und Sie schreiben da von einem Treffen von Nonnen und Äbtissinnen von verschiedenen Orten. Und ich habe mich gefragt, wie hat man das festgelegt? Also konnte man sagen, okay, am 3. Oktober um 10?
Selbstverständlich, also um 10 vielleicht jetzt so würde man das nicht gesagt haben, aber man wir haben jetzt über die Tagesstrukturierung und die Jahresstrukturierung war im Spätmittelalter, also in der Zeit, durch Heiligenfeste strukturiert. Also man hat gesagt zum Beispiel an der Vigil, Vigil ist ja der Vorabend des Barbarafestes, komme ich zur Vigil oder nach der Vigil oder so. Und von diesen Festen aus hat man sozusagen gerechnet.
Wenn wir jetzt über Zeit sprechen, dann reden wir zum einen über die tägliche Zeit, also die jeder erlebt. Aber wir können ja auch sprechen über dieses eigene in der Zeit stehen. Können Sie da erklären, wie sich die Menschen gefühlt haben? Also was haben Sie gedacht? Sie wussten ja irgendwann schon, wie lange es die Menschheit gegeben hat. Aber man ging ja schon auch davon aus, dass die Welt enden würde. Mhm. Hat man darüber nachgedacht, ob es noch 10 oder 20 Jahre hat? Oder war das alles in der Zukunft und sehr in der Ferne?
Das ist eine sehr interessante Frage, die zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet wurde. Zum Beispiel zum Millennium, also zur Wende des Jahrtausends, hat man auch schon so Endzeitvorstellungen und Gefühle waren sehr wichtig. Prinzipiell hat man ja gedacht, dass dass nach dem römisch-deutschen Reich, wenn das also zugrunde geht, dass dann eben der Antichrist kommt und dass dann das letzte Gericht beginnt. Zum Beispiel der sehr interessante Revolutionär Jan Hus, die hatten ganz klare Endzeitvorstellungen für die Hussiten in Böhmen. Da ging es so 20 oder 30 Jahre. Also das ist immer wieder auch im politischen Kontext hat das eine Rolle gespielt.
Und auch hier sieht man, Zeit allein ist nichts. Im Mittelalter wurde die Zeit durch die Schriftlichkeit bedeutsam. In dem Moment, wo jemand einen Anfang setzte bzw. ihn aufschrieb, war die Zeit definiert und konnte einen Raum schaffen. Ganz genau gemessene Zeit in der Physik und Zeitmessung und Erfahrung im Mittelalter. Aber was ist, wenn Zeit und Recht zusammentreffen? Professor Dr. Anne Schneider ist Juristin an der Heinrich-Heine-Universität. Sie hat den Lehrstuhl für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht und mit ihr habe ich besprochen, wo es Berührungspunkte zwischen dem Rechtssystem und der Zeit gibt. Als erstes fällt einem da ja die Verjährung ein.
Ja, genau. Also bei der Verfolgungsverjährung, da geht es darum, innerhalb welchen Zeitraums nach Begehung der Tat die Tat noch verfolgt werden kann. Also ermittelt, angeklagt und innerhalb welchen Zeitraums noch ein Urteil über diese Tat möglich ist. Und bei der Vollstreckungsverjährung, das ist der Fall, dass die Tat schon abgeurteilt wurde und es jetzt darum geht, innerhalb welchen Zeitraums kann dieses Urteil noch vollstreckt werden.
Also das heißt, wenn wir sonst so von Volljährung sprechen, sprechen wir meistens von Verfolgungsverjährung.
Genau, das ist eigentlich der Regelfall, um den es geht. Wenn man so allgemein von Verjährung spricht, meint man die Verfolgungsverjährung.
Ja.
Also die Fristen sind 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre oder 30 Jahre. Das sind so die Fristen, die es gibt. Und da hängt es eben davon ab, was für eine Strafe für die Taten eigentlich vorgesehen ist.
Wie kommen diese Fristen zustande?
So. Gut, die sind irgendwann vom Gesetzgeber so festgelegt worden. Und man kann sich darüber natürlich streiten, welche Frist ist angemessen. Mhm. Man ist ja auch ganz uneins darüber, was ist überhaupt der Hintergrund. Warum gibt es überhaupt Verjährung?
Mhm.
Was ist der Sinn davon? Davon würde natürlich auch abhängen, wie man das festlegt. Also hier sieht man da schon so eine gewisse Abstufung. Man sieht auch, dass zumindest bei diesen unteren Taten 5 Jahre ein bisschen kongruent ist mit der Höchststrafe.
Mhm.
Das wäre dann ja auch 5 Jahre. Diese Parallele gibt es auch bei den anderen Fällen, nur dass es eben nachher ein bisschen auseinanderklafft.
Ja, also ich hatte mich ehrlich gesagt gefragt, ob das zum Beispiel auch was mit Lebenserwartung zu tun hat. Und ob man das dann auch anpassen müsste, wenn die Menschen immer älter werden. Also dass man sagt, okay, da die Lebenserwartung so und so ist, sagen wir nach 5 Jahren, ist das Leben so und so fortgeschritten.
Ja, wenn man jetzt auf die Lebenserwartung, das wäre natürlich bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe, wäre es ja vor allem ein Faktor. Wenn man sagt, die Menschen werden jetzt nicht nur 70 im Schnitt, sondern 90, also wenn das so wäre, dann würde eine lebenslange Freiheitsstrafe ja eigentlich konkret bedeuten, noch 20 Jahre mhm. länger. Also sie wäre dann ein schwererer Eingriff möglicherweise.
Mhm.
Tatsächlich ist es auch so, dass unser Verfassungsgericht sagt, eine lebenslange Freiheitsstrafe ist nur verfassungskonform, nur mit der Menschenwürde vereinbar, wenn es eine reale Chance gibt, entlassen zu werden. Also man darf die Leute nicht wirklich ein Leben lang wegsperren.
Gibt es die Verjährungsfristen oder überhaupt die Tatsache der Verjährung schon immer im Strafrecht? Oder ist das eine Einführung, weiß ich nicht, seit Einführung des Grundgesetzes? Oder?
Also es gibt die schon länger als das Grundgesetz. Also auch im 19. Jahrhundert gab es Verjährungsregeln. Wie weit die jetzt zurückreichen, weiß ich nicht auswendig. Also ob es das schon immer gab. Früher gab es ja auch andere Strafen. Also diese Freiheitsstrafe ist ja auch eher so eine Entwicklung der neueren Zeit, also mhm. der letzten 500 Jahre.
Mhm.
Vorher gab es eben so Todesstrafen oder körperliche Strafen und da stellt sich diese Verjährungsfrage nicht so richtig.
Ist das denn international üblich? Also gibt es in allen Rechtssystemen
ja.
Verjährung?
Also, was ist in allen? Alle 209, sonst wie, kenne ich natürlich nicht, aber mhm. so in der EU und überall ist eigentlich Verjährung, dass es sowas gibt, ist eigentlich schon anerkannt. Warum gibt es überhaupt eine Verjährung? Und das ist auch der Grund, warum das in allen Rechtsordnungen eigentlich eine Rolle spielt, diese Frage. Also man kann ja schon überlegen, wenn man sagt, was ist der Zweck der Strafe? Die Strafe hat auch oder vor allem präventive Zwecke. Also soll die Gesellschaft, der Gesellschaft zeigen, dass Strafrecht ernst genommen wird, dass es hier Reaktionen gibt und soll den Einzelnen auch dazu bringen, in Zukunft keine weiteren Straftaten zu begehen. Und das sind diese präventiven Ausrichtungen. Und man kann schon sagen, wenn jetzt jemand eine Tat begangen hat und 10 Jahre quasi unauffällig war, dann offenbar sind diese Präventionsbedürfnisse nicht mehr so stark.
Aha, ja,
weil wenn die Person noch weitere Straftaten begangen hat, sind daher die Verjährungsfristen noch nicht abgelaufen. Mhm. Die könnten also verfolgt werden. Aber wenn jemand eine Tat begangen hat und 5 Jahre dann gar nichts, ist halt schon die Frage, wie groß ist jetzt das Bedürfnis der Person durch eine Strafe zu zeigen, dass sie keine Diebstähle mehr begehen darf, wenn sie es schon 5 Jahre ohne geschafft hat.
Mhm.
Das ist also schon ein Faktum, der zeigt, dass dieses Präventionsbedürfnis nachgelassen hat. Also vor allem, wenn es dann noch ein längerer Zeitraum ist, 20, 30 Jahre später, erwartet dann wirklich die Gesellschaft noch eine Reaktion auf diese Tat. Auch wenn sie damals wirklich schlimm war, ist es eben einfach ein sehr langer Zeitraum. Es ist eine ganze Generation.
Wenn wir jetzt nochmal etwas weiter den Blick fassen auf den Umgang mit der Zeit im Recht. Da ändern sich ja immer wieder gesellschaftliche Normen und Vorstellungen und das Recht muss ja im Prinzip immer wieder angepasst werden. Gilt das auch fürs Strafrecht?
Ja, also im Laufe der Zeit gibt es natürlich schon einen gesellschaftlichen Wandel. Mhm. Und das sieht man auch im Strafrecht. Das hat jetzt nicht speziell was mit Verjährung zu tun, sondern einfach allgemein reagiert man auf die Wertung der Gesellschaft. Wenn Sie an diese Kölner Silvesternacht denken, daraufhin wurde auch ein Straftatbestand erlassen, relativ schnell, der eben dieses Verhalten mit erfassen sollte. Also ganz klar eine symbolische Reaktion darauf, dass man das nicht tolerabel fand und das Gefühl hatte, hier nicht gut, rechtlich gut genug durchgreifen zu können.
Das heißt, es gab gar keine, das war jetzt keine richtige Straftat, also sich zusammenzurotten und Leuten Angst zu machen.
Ja, also das stimmt. Sich als Gruppe irgendwo zusammenzustellen und Leute zu ängstigen, wenn man nicht wirklich einen sexuellen Übergriff begeht, ist für sich genommen nicht strafbar. Ja. Oder wenn man irgendwas Aufrührerisches macht, jetzt Sachen zerstört oder so, dann gibt es schon Landfriedensbruch. Mhm. Aber so, es gibt eben Konstellationen, die nicht strafbar sind. Ja. Und dann gab es als Reaktion einen neuen Straftatbestand, der heißt Straftaten in Gruppen, in denen eben dieses Verhalten mit erfasst werden sollte. Das sieht man eigentlich sogar relativ oft, dass so eine symbolische Reaktion über den Weg des Strafrechts von der Politik umgesetzt wird. Weil das die größte Aufmerksamkeit auch bekommt. Und irgendwie so klar diese Missbilligung zeigt. Weil Strafrecht ist eben die stärkste Missbilligung.
Spannend. Der Staat verwendet das Strafrecht, um Missbilligung auszudrücken. Und was Zeit genau ist, wissen also nicht einmal PhysikerInnen. Auch wenn sie hochpräzise messen können. Und damit sind wir am Ende der zweiten Staffel unserer Zuckerschoten. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und nun wünsche ich Ihnen einen wunderbaren restlichen Sommer. Wie Sie ihn mittels Lichtstunden verlängern könnten, das wissen Sie ja jetzt.